Heute ist der zweite Sonntag in der Passionszeit. Es geht in diesen 7 Wochen um eine Begleitung, um eine Besinnung, um ein innenhaltendes Sich-Erinnern an den Leidensweg Jesu und an seine Bedeutung für uns, ganz persönlich und auch gemeindlich. Viele nehmen sich diese 7 Wochen bis Ostern auch zum Anlass und verzichten auf das eine oder andere. Das kann bei ganz konkreten Gattungen von Lebensmitteln losgehen, aber auch bei bestimmten Verhaltensweisen oder Gewohnheiten nicht Halt machen. Es lohnt sich, manchmal sehr konzentriert eine Zeit lang gewisse Dinge sehr bewusst zu tun oder auch ganz bewusst zu lassen. Wir merken schon an dem Eingangsgebet, was Thomas gesprochen hat und auch aus der Auswahl der Texte, dass es sich in diesen Wochen dabei aber nicht selten auch in den Gottesdiensten und in der Predigtperikopenordnung um sehr tiefe Gedanken handelt. Gedanken, die durchaus auch schon mal dunklere Phasen beleuchten, unseres Lebens und des Lebens des Volkes Gottes. Dazu auch der Predigttext aus Jesaja 5, 1 bis 7. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, zu diesen Worten aus dem Prophetenbuch des Jesaja gibt es jetzt sicher so viele Gedanken und Meinungen und Gefühle, wie wir hier jetzt Leute sind in dieser Kreuzkirche. Einem gefallen diese Worte vielleicht von ihrer sprachlichen, prosaischen, poetischen Gestalt. Das reimt sich. Sogar bei Luther, obwohl das ja ein hebräischer Text eigentlich ist. Trauben brächte, brachte schlechte. Rechtsbruch, Rechtsspruch. Gerechtigkeit, Schlechtigkeit. Das klingt wie ein Gedicht. Nein, das ist ein Gedicht. Jesaja hat ihr ein Lied komponiert und getextet, nur dass uns leider die Melodie nicht mehr vorliegt. Einem zweiten geht vielleicht und wahrscheinlich mehr der Inhalt nahe. Wirklich, was sollte der Freund denn noch tun? Also wenn irgendeine Zielgruppe in Deutschland weiß, was hier gemeint ist, dann doch wohl Menschen im Rheingau und im Rheinessen, oder? Also die Aufzählung dessen, was der investiert hat, der Weinbergsbesitzer, ist sehr realistisch und ich glaube, unterscheidet sich Maschinen hin, Maschinen her nicht viel von der Realität heute. Fette Höhe, sagt er, sonnige Lage, ich schätze mal Südwesthang, beste Basaltboden. Ach, man könnte sich überschlagen, das muss ein Qualitätswein werden, was die Rahmenbedingungen angeht. Und doch erntet er ausschließlich schlechte Früchte. Ein dritter blickt noch tiefer. Ja klar, sieht er Gott hinter der Person des Freundes und er ahnt den tieferen Sinn dieses Weinbergliedes. Eine vierte fragt sich nun aber vielleicht auch, was dieser Text denn dann überhaupt mit uns zu tun hat. Der Weinberg wird doch hier identifiziert. Israel, das Haus Juda, 6. Jahrhundert vor Christus, vor dem Exil. Ganz klar zu verorten, einzuordnen. Ist das überhaupt unsere Geschichte? Einem Fünften schließlich bewegt die Frage, was dieser Text, wie auch immer denn, in unserer Passionszeit zu tun hat. Ist jetzt nicht die Leidenszeit? Sind jetzt nicht die Wochen, da Jesus den Kreuzweg geht und wir ihn wenigstens in Besinnung und Verzicht auf die eine oder andere Weise darin begleiten? Was soll da dieser Text? Reminiscere, erinnere dich, Gott, gedenke. Was auch immer ihr in diesem Predigttext aus dem Jesaja-Buch gehört und verstanden habt, mich berührt vor allem eins: Der Text erschreckt mich. Ich kann nämlich nicht einfach so tun, als ginge mich dieses uralte Lied überhaupt nichts an. Klar, der Weinberg Gottes, damals von dem der Jesaja-Prophet spricht, schreibt, komponiert, singt, heißt Israel. Und heute? Ist der Weinberg seit damals also passé? Die geliebte und gehegte Pflanzung Gottes heute, ich komme noch darauf zurück, nach dem Neuen Testament, ist seine Gemeinde. Also wir. Also du und ich. Du Gast auch. Und wir ahnen es nicht nur, wir wissen das auch. Mit Jesus Christus, seinem Sohn, der ans Kreuz ging, hat Gott seine letzte Liebestat für seinen nun weltumspannenden Weinberg getan. In ihm hat er den letzten Versuch unternommen, dass seine Pflanzung doch noch zur Freude und zu einer guten Ernte kommt. Was ist heute das Ergebnis? Also ich denke nach wie vor, die Trauben wachsen spärlich. Also zumindest in Deutschland. Ich will das nicht so pauschal sagen, aber also so eine richtige Ernte aufgrund bester Hanglage und Sonnenschein stelle ich mir anders vor. Auch für das weltweite Christentum, auch für die Entwicklung unserer Gemeinde, ja. Und immer noch auch insgesamt, statt Rechtsspruch, Rechtsbruch. Habt ihr diese Ungeheuerlichkeit mitgekriegt nach dem Amoklauf in den USA und dem Protest, wo ich mich sowas von gefreut habe? In Amerika bricht wieder mal was aus. Die Leute haben nicht verlernt zu rebellieren, auf die Straße zu gehen, zu sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Und was ist als Rezeptempfehlung dagegen? Mirjam Freudig, Scharfschützenkurs für Lehrerinnen. Ich glaube, ich spinne. Statt Gerechtigkeit, Geschrei über Schlechtigkeit. Wer durchschaut denn noch, wer in Syrien und im Irak wirklich gegen wen kämpft? Und wer da wen finanziert? Und wer da wen ausbildet? Ist das sehr böse, wenn ich sage, ich freue mich, dass man mit unseren Gewehren nicht schießen kann? Unsere Panzer funktionieren leider sehr gut. Reicht es zu sagen, naja, wir haben sie ja nur gebaut und geliefert und Geld damit verdient? Und das Erschreckende ist, Jesaja sagt im Auftrag Gottes, also das ist ja nicht seine Privatmeinung, es soll ein Ende haben. Zitat: Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Wirklich, das kann erschrecken, wenn wir es denn ernst nehmen und nicht nur in Gottesdienst kommen, um uns zu erbauen. Und wir müssen es wohl ernst nehmen, denn das Urteil wird schon vollzogen. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Distel und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Also schlimmer kann man es mit seiner eigenen Schöpfung nicht machen. Also wenn man ihm alle Quellen versagt, um daraus noch irgendwas zu erzeugen, was leckerer ist als eine schlechte Rosine. Ist das nur Dramaturgie? Male ich jetzt nur zu schwarz, weil ich endlich mal auf so einen Text als Plattform gewartet habe, euch allen mal eine zu watschen? Oder spüren wir das nicht in diesen Tagen, alle gemeinsam, ihr und ich und ich und ihr und wir gemeinsam, bitte, nicht in Frontalsituationen. In unserem Leben, in unserer Gesellschaft, global und persönlich, wie sich das Urteil Gottes über uns vollzieht. Also ich bin kein Gerichtsprediger da in den Südstaaten in Texas, die jetzt so richtig und so weiter und bis wir dann alle Tränen durchströmt auf Knien hier vorne zum Altar kriechen. Ich glaube, das braucht man nicht, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat und Gottes Wort liest und versteht. Sein Zaun soll weggenommen werden, seine Mauer soll eingerissen werden. Also jetzt mal Klartext. Wo bitte ist Gottes Weinberg denn noch umfriedet von seinem Zaun seiner Gebote? Wo umgibt uns denn sichernd und schützend, aber auch als deutliche Grenze die Mauer seines klaren Willens? Wo sind denn die Merkmale für innen und außen bei seiner Pflanzung heute? Kann man sie noch unterscheiden? Ich weiß, das ist eine gefährliche Frage, aber manchmal muss man sie sich stellen. Die Christen und die Nichtchristen. Müssen wir nicht beklagen, dass die, die sich doch zumindest in unserem christlichen Abendland als solche bezeichnen, genauso die Ehe brechen, Schmiergelder annehmen, böswillig sind, wie die anderen, die ganz ehrlich, Gott sei es geklagt, ihn nicht anerkennen und auch mit Kirche und Glaube offen nichts zu tun haben wollen. Da werden im Großen und im Kleinen die Gesetze und die Moral durch die bestimmt, die am längeren Hebel sitzen. Das funktioniert sogar hier und da in Kirchen. Da werden Vorteile angenommen und gewährt, Beziehungen spielen lassen, das Recht gebeugt oder sogar gebrochen, wenn es nur dem eigenen Fortkommen der Karriere nützt. Das geht sogar bei Frommen. Die Kleinen bleiben dabei meistens auf der Strecke. Ja? Die Kabarettisten machen sich darüber lustig, dass wenn der Klimawandel so weitergeht, die Holländer alle nach Köln ziehen müssen. Und ich habe auch schon drüber gelacht, ja. Weil ich mir überlegt habe, was macht das mit den Fußballfans? Also man darf auch noch lachen, ja, also bitte jetzt, ne? Aber wer säuft denn ab im Indischen Ozean und im Pazifik? Also ich wohne in Idstein auf 330 Meter Höhe. Ich glaube, ich erlebe das nicht. Na klasse. Aber die Plastiktüte, die ich gestern, weil ich wieder meinen Korb vergessen habe, bei Norma für 20 Cent immerhin teuer kaufen musste, das finde ich gut, die wird wahrscheinlich symbolisch bald auf dem Meeresgrund liegen. Na, hervorragend, Lothar, das hast du gut gemacht. Wer keine Lobby hat, muss es büßen. Philippinen, Malediven. Warum haben die denn beim letzten Wahlkampf, wie ich gestern in einer Quiz-Sendung hörte, pausenlos "We all live in the yellow submarine" gesungen? Weil ihnen klar ist, ihr Staat ist bald kein Inselstaat mehr, sondern ein U-Boot-Staat, wenn es sie denn überhaupt noch gibt. Der Zaun, den Gott einst um seinen Weinberg aufgerichtet hat, ist doch längst gefallen. Die Mauer, die uns geschützt, aber auch unterschieden hat, sie steht doch schon lange nicht mehr. Und ist nicht auch das längst geschehen? Zitat, ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Haben wir in unserer Gesellschaft im Grunde genommen doch seit dem Zweiten Weltkrieg und selbst nach der Wiedervereinigung nicht immer wieder gemeint, in dieser Zeit ohne Gott besser wirtschaften zu können in seinem Weinberg? Es gibt da so Analogien. Ich habe mich auch schon gefragt, auch ohne richtige Regierung, nur mit einer Geschäftsführenden funktioniert es auch irgendwie. Das macht mich irgendwie nervös. Was heißt denn das? Ich habe gestern und vorgestern an zahlreichen Finanzsachverständigenausschüssen unseres Bundes teilgenommen. Und die Leute haben dann, die Banker, die wir eingeladen haben, um uns zu erklären, wie die Kurse sich so entwickeln und unser Ethikkatalog, wo wir investieren und wo auch nicht, erklärt, vor 20 Jahren wäre für das, was in Nordkorea und in den USA passiert und für diese Äußerungen des gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten, die Börse regelmäßig vor die Wand gefahren. Da war der Black Friday vor 100 Jahren gar nichts gegen. Heute zuckt nicht mal mehr die Börse. Was heißt das denn, wenn nicht mehr ernst genommen wird, was in unserer Welt verlautbart, getan und entschieden wird? Wenn es denen, die wirtschaftlich die Verantwortung tragen, offensichtlich egal ist, weil man muss ja Geld verdienen, egal wer gerade Blödsinn erzählt. Spitzensatz, ob der Kim Jong-un da eine Rakete starten lässt oder nicht, interessiert heute kein Schwein. Entschuldigt den drastischen Ausdruck. Zitat. Wo sehen wir die guten Früchte, Sinn und Erfüllung? Aber da ist neben dem Erschrecken über die Wahrheit dieser uralten Verse, und ich hoffe, ihr ertragt das, dass ich das jetzt auch mal ein bisschen ausgewalzt habe, weil ich das auch so empfinde, da ist neben diesem Erschrecken auch noch ein anderer Gedanke. Der hat mit dieser Frage zu tun, die wir vorhin auch schon mal kurz am Rande gestreift haben. Was sucht dieses alte Weinbergslied in der Passionszeit, in der Leidenszeit? Ihr Lieben, spüren wir das nicht auch, wie dieser Freund, von dem hier die Rede ist, daran leidet, was mit seinem Weinberg passiert? Zitat, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Ich höre da unendliche Trauer heraus. Und wenn uns das nicht mehr zu Herzen geht, dann sind wir nicht besser als die Börsianer. Der da redet, der leidet, der weint und der klagt und der kann, obwohl er allwissend ist, nicht verstehen, warum alles so gekommen ist. Muss er es denn verstehen? Und muss das denn alles so kommen? Wollen wir nicht einmal prüfen? Wenigstens für uns selbst, denn da können wir ja etwas tun und verändern. Wollen wir nicht einmal prüfen, wie viel Gott in uns investiert hat, wie liebevoll er den Weinstock unseres Lebens gepflanzt, bereitet, gepflegt und umsorgt hat? Wollen wir nicht einmal schauen, was an guten Gaben von ihm in uns gelegt worden ist und wie viel wir daraus gemacht haben? Ganz offen, nicht schlecht geredet, aber auch nicht positiv Creme übergossen. Wollen wir nicht einmal ganz ehrlich und ohne Selbstbetrug die Früchte unserer Tage sichten und wägen? Und dann nehmen wir wahr, Gott leidet daran, denn er ist der Freund, von dem hier erzählt wird, unser Freund. Er nennt seine Jünger Freunde. Ja, das sind ja Winke mit Zaunpfählen. Wie danken wir es ihm? Kann er Freude an uns haben? Sucht mal, vielleicht ja. Es geht hier nicht darum, schlecht zu reden, sondern bilanziert wirklich mal und eben nicht nur in Zahlen, so wie es mir die letzten Wochen fast schon auf den Keks gegangen ist, sondern auch in den wirklichen, wesentlichen Dingen unseres Lebens. Woran kann er Freude haben und wo bereiten auch wir ihm Leid und dunkle Gedanken? War bei uns alle Pflege umsonst, weil wir verschlossen sind in Ich-Sucht und Eigensinn? Überleg mal, ganz ehrlich, für dich selbst. Und lenken wir bitte nicht von uns ab. Wir Christen sind Gottes Weinberg. Wir alle zusammen und jede und jeder Einzelne für sich. Jesus selbst nämlich nimmt Jesajas Gedicht auf und aktualisiert es an einer Stelle. Wir finden in Johannes 15 ein Update von Jesaja 5. Ich lese lese das mal vor. Johannes 15, 1 bis 8, zum Schluss. Ich, sagt Jesus, bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie solche Reben, die man sammelt und ins Feuer wirft. Er verdorrt und muss brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger meine Freunde werdet. Ja, Weinberg und Weingärtner sind noch da. Und immer noch wird geerntet und verbrannt. Ganz ehrlich, wo kann Gott uns einsortieren, dich und mich? In die Früchtekiste mit der Aufschrift Vergebung und Heiligung? Oder auf dem Haufen fürs Osterfeuer?